Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Willkommen zum Rendezvous, dem Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Am Tod der Gebärenden unschuldig. Die Oberärzte vom Spital Wiel werden vom Gericht freigesprochen. Angst vor der Großüberschwemmung. In der Nähe von New Orleans schwappt das Wasser über die Deiche. Angst vor landesweiten Unruhen. In Kenia erschießt die Polizei einen Hassprediger und löst Straßenschlachten aus. Und die Krise macht der Architektur zu schaffen.
Also die Krise, die hat in Spanien und Portugal, also zwei von den blühendsten Architekturnationen überhaupt, dazu geführt, dass über Nacht nichts mehr gebaut wird und die Büros zu sind. Also dort ist jetzt einfach quasi Schluss.
Ist die Zeit der teuren Prestigebauten vorbei? Das Tagesgespräch zum Beginn der Architekturbiennale um 13 Uhr. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Christian Löscher. Er hat die Nachrichten.
Im Kanton St. Gallen hat das Kreisgericht zwei Oberärzte des Spitals von Wiel freigesprochen. Laut dem heutigen Urteil tragen weder der Oberarzt der Anästhesie noch die Oberärztin der Gynäkologie eine Mitschuld am Tod einer siebenfachen Mutter, die nach einer Fehldiagnose verblutet war. Für die Behandlung der Frau sei die Chefärztin verantwortlich gewesen. Sie war bereits im Juni wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Der Bundesrat ist bereit, mit Italien und den USA über Steuerfragen zu verhandeln, nachdem die zuständigen Kommissionen des Parlaments zugestimmt haben. Mit Italien möchte der Bundesrat über eine Abgeltungssteuer verhandeln, ähnlich wie zuvor mit Deutschland. Bei den Verhandlungen mit den USA geht es darum, dass die Vereinigten Staaten sämtliche Auslandkonten ihrer Bürger besteuern wollen. Dabei sollen auch Banken im Ausland mithelfen. Die Schweiz strebt Ausnahmeregelungen an und möchte US-Kunden, die anonym bleiben wollen, nicht mit Namen nennen müssen. Schulden und andere privatrechtliche Forderungen sollen alle nach der gleichen Frist verjähren. Nach einer positiven Vernehmlassung will der Bundesrat das Recht vereinheitlichen. Egal, ob eine finanzielle Forderung durch einen regulären Vertrag entstanden ist oder aus einer unerlaubten Handlung, 3 Jahre lang kann man sie noch geltend machen, nach 10 Jahren verjährt sie. Eine Ausnahme soll es etwa bei Schadenersatzforderungen wegen Asbest geben. Da die gesundheitlichen Folgen lange Zeit nicht feststellbar sind, wird die Frist auf 30 Jahre ausgedehnt. In der Schweiz ist die Zahl der zugelassenen Ärzte noch einmal angestiegen. Nachdem Anfang Jahr der Zulassungsstopp aufgehoben wurde, haben bis Ende Juli fast 1300 Ärzte eine neue Praxisbewilligung erhalten. Bis Ende April waren es knapp 900 gewesen. Nun mehren sich die Stimmen, die eine Wiedereinführung des Zulassungsstopps fordern. Gesundheitsminister Berset sagte am vergangenen Sonntag in einem Fernsehinterview, er sei bereit, darüber zu diskutieren. Der Zulassungsstopp war 2002 eingeführt und danach 2-mal vom Parlament bestätigt worden. Der Kanton Nidwalden will verhindern, dass gegen den Willen der Bevölkerung im Wellenberg ein Atomabfalllager gebaut wird. Das Kantonsparlament hat eine Standesinitiative zuhanden der eidgenössischen Räte beschlossen. Sie möchte das heutige Bundesgesetz ändern, welches ein solches Veto des Standortkantons nicht zulässt. Einer Region solle kein Tiefenlager für radioaktive Abfälle aufgezwungen werden können, hieß es zur Begründung. Nidwalden hat sich in Volksabstimmungen mehrmals deutlich gegen Tiefenlagerprojekte ausgesprochen. In der Ukraine ist die 7-jährige Gefängnisstrafe gegen Oppositionsführerin Julia Timoschenko bestätigt worden. Das oberste Gericht in Kiew blieb beim Urteil wegen Amtsmissbrauchs durch Timoschenko. Es gebe genügend Beweise, dass sie in ihrer Zeit als Regierungschefin der Ukraine einen Gasvertrag mit Russland abgeschlossen habe, zum Nachteil ihres Landes. Timoschenko hatte vor dem obersten Gericht eine Beschwerde gegen das Urteil vom Oktober 2011 eingereicht. Im US-Bundesstaat Louisiana wird wegen Hurrikan Isaac mit Überschwemmungen gerechnet, und zwar in der Nähe von New Orleans. Das Hochwasser sei bereits über Deiche geschwappt, teilte der Nationale Wetterdienst der USA mit. Isaac hatte in der Nacht die Küste von Louisiana erreicht. Auf der griechischen Insel Rhodos haben die Behörden nach verheerenden Waldbränden den Notstand ausgerufen. Bisher seien im Norden der Insel mehr als 500 Hektar Wald und Büsche verbrannt, hieß es. Um die Feuerwehr zu unterstützen, seien zusätzliche Einsatzkräfte aus Athen nach Rhodos geschickt worden.
Rendezvous. Diese Themen vertiefen wir. Die Oberärzte in Wiel widersprachen der Chefärztin nicht. Eine Patientin starb. Das Gerichtsurteil lautet jetzt unschuldig. Der Staatsanwalt ist nur halb zufrieden.
Ich erwarte mehr an Durchsetzungsvermögen von Oberärzten gegenüber der Vorgesetzten, wenn es um Leben und Tod geht.
Dann, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Wir hören, wie Ann Romney, die Frau von US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, diese Maxime umsetzt. Erfolgshungrig sind auch unsere behinderten Sportlerinnen und Sportler. In London stehen sie ab heute im Rampenlicht an den Paralympics. Erfolg als Ingenieurinnen haben sollen in der Schweiz mehr Mädchen. Wir zeigen, was in Bruck geschieht, damit der Funke springt. Und erfolgreiche Architektinnen und Architekten und ihre Prestigeprojekte sind Thema der Architekturbiennale, die in Venedig ihre Tore öffnet. Im Tagesgespräch zeigen wir, warum plötzlich wieder Bescheidenheit beim Bauen angesagt ist. Um 13 Uhr. Und damit weiter zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.423 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,13 gehandelt, der Dollar zu 95 Rappen 67. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint die Sonne noch zeitweise. Im Westen ziehen dichte Wolken auf und es gibt erste Regenschauer. Gegen Abend kommen dann auch in den Voralpen und Alpen lokale Platzregen und Gewitter auf. Zuvor wird es rund 27 Grad warm. Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt und es fällt zeitweise kräftiger Regen. Im Norden werden noch 22 und im Süden 24 Grad erreicht. Am Freitag bleibt es wechselhaft. Im Norden ist es kühl mit nur noch 17 Grad und die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 2000 Meter.
Es ist 12.37 Uhr. Das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Eine siebenfache Mutter stirbt nach einer Geburt im Spital Wiel aufgrund einer Fehldiagnose. Geschehen ist das Unglück vor 5 Jahren. Die verantwortliche Chefärztin wurde im Juni wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Gestern standen die beteiligten Oberärzte vor Gericht und heute wurden sie freigesprochen. Aus dem Kreisgericht Wiel berichtet Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Im Oktober 2007 kommt die 34-jährige Bäuerin ins Spital Wiel. Sie muss ein totes Kind auf die Welt bringen. Kurz darauf kommt es zu Blutungen. Die Frau erleidet einen Kreislaufschock. Stunden später wird sie ins Kantonsspital St. Gallen überführt. Dort stirbt die siebenfache Mutter. Im Juni wurde die verantwortliche Chefärztin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Sie hatte eine Atonie für den Blutverlust verantwortlich gemacht, also ein fehlendes Zusammenziehen der Gebärmutter. Die Blutungen aber kamen von einem Gebärmutterriss. Dies zeigte die Autopsie. Weil die Chefärztin entgegen Interventionen von ihr untergebenen Ärzten auf ihrer Fehldiagnose beharrte, starb die Patientin. Der St. Galler Staatsanwalt Paul Frey.
Man hat schwerwiegende medizinische Fehler begangen. Die hauptverantwortliche Chefärztin Gynäkologie ist deswegen strafrechtlich auch verurteilt worden. Man muss sehen, dieses Urteil mit einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, das ist sehr hoch ausgefallen. Es ist meines Erachtens aber auch angemessen ausgefallen.
Die Chefärztin hat das Urteil akzeptiert. Ob sie ihre Stelle behält, entscheidet der Verwaltungsrat des Spitals Wiel am Freitag. Nun wird den beteiligten 3 Oberärzten der Prozess gemacht. 2 standen gestern vor dem Richter. Für die Staatsanwaltschaft sind sie mitverantwortlich für den Tod der Patientin. Sie hätten zu wenig gegen die Chefärztin interveniert und so die falsche Behandlung geduldet. Das Kreisgericht Wiel folgte indes den Anträgen der Verteidigung und sprach den Oberarzt der Anästhesie und die Oberärztin der Gynäkologie vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Für den Rechtsanwalt der Oberärztin Josef Jakober ein Befreiungsschlag.
Meine Mandantin ist sehr erleichtert. Das war eine große Belastung für meine Mandantin. Sie wartet jetzt seit knapp 5 Jahren, dass dieses Verfahren endlich einen Abschluss findet.
Den beiden Oberärzten seien keine Unterlassungen vorzuwerfen, sagte heute der Gerichtspräsident in der mündlichen Urteilseröffnung. Entscheidungsträgerin sei die Chefärztin gewesen. Der Staatsanwalt hatte für beide hohe bedingte Geldstrafen und Bußen gefordert. Rechtskräftig sind die Urteile noch nicht. Die Staatsanwaltschaft lässt offen, ob sie die Urteile weiterzieht. Für den betreffenden Staatsanwalt Paul Frey ist aber klar, dass ein veraltetes Hierarchiedenken im Spital die Eigeninitiative von Untergebenen im Keim ersticke.
Ich hätte mehr Zivilcourage erwartet von Oberärzten. Ich erwarte mehr an Durchsetzungsvermögen von Oberärzten gegenüber der Vorgesetzten, wenn es um Leben und Tod geht.
Am kommenden Dienstag muss sich noch der ehemalige Chefarzt der Anästhesie am Spital Wiel wegen fahrlässiger Tötung verantworten.
Den Parteitag der Republikaner in Florida hat der Hurricane Isaac durcheinandergewirbelt. Der Großanlass begann einen Tag später als geplant. Bei aller Improvisation, die der Wirbelsturm den Republikanern abfordert, beim Inhalt überließen die Parteistrategen nichts dem Zufall. So sollte mit Romneys Ehefrau Ann zur besten Fernsehzeit, zur Primetime, ans Mikrofon treten und eine Lobeshymne auf ihren Mann singen und so ihrem Mann vielleicht ein paar entscheidenden Stimmen verhelfen. Aus Tampa berichtet Beat Saltermann.
In der Eishockey-Arena von Tampa waren die Delegierten in bester Stimmung. Viele winkten mit Plakaten, die Delegation aus Texas trug Cowboyhüte und die Halle jubelte, als der Stargast des Abends angesagt wurde.
The next First Lady of the United States, Ann Romney.
Ann Romney trat auf die Bühne, rotes Kleid, roter Lippenstift, blondes Haar. Und die 63-jährige fünffache Mutter und 18-fache Großmutter, die Brustkrebs überwunden und Multiple Sklerose in Schach gehalten hat, setzte zu einer Rede an, in der es nicht um Politik gehen würde, wie sie sagte, sondern um etwas viel Wichtigeres.
Tonight I want to talk to you about love.
Sie wolle über die Liebe reden, genauer über ihre große Liebe, über Mitt Romney. Die beiden hatten sich als Jugendliche kennen und lieben gelernt. Ann erinnerte sich.
He was tall, laughed a lot. He was nervous, girls like that.
Er sei groß gewachsen gewesen, nervös, das würden Mädchen schätzen, es zeige, dass die Jungs etwas verunsichert seien. Doch was ihr am besten gefallen habe, er habe sie zum Lachen gebracht. Ann Romney erzählte, wie sie ihren Job aufgegeben, ihre Kinder großgezogen hatte, wie sie für ihren Mann und er für sie da gewesen sei. Es sind solche Episoden aus dem Privatleben der Romneys, die den etwas steifen und abgehobenen Mitt fürs Wahlvolk menschlicher machen sollen. Auch sollte das Image Romneys als knallharter Firmensanierer korrigiert werden, ein Image, das die Gegenseite in den vergangenen Monaten sorgfältig aufgebaut hatte.
Mitt doesn't like to talk about how he has helped others, because he sees it as a privilege, not a political talking point.
Mitt rede nicht gerne darüber, wie er anderen helfe. Helfen sei für ihn ein Privileg und kein Pfund, mit dem sich politisch wuchern lasse. In der Halle von Tampa waren die Delegierten von Ann Romneys Auftritt begeistert. Sie schauten großzügig über Widersprüche hinweg, etwa, dass eine Multimillionärsgattin kaum die Sorgen einer Mittelklassefamilie aus eigener Erfahrung kennen kann, so wie das Ann Romney in der Rede vorzugeben versuchte.
She's a tremendous mother. She's a tremendous woman.
Sie sei eine wunderbare Mutter, eine wunderbare Frau und eine Person, zu der die Kinder und Mütter Amerikas aufschauen könnten, sagte eine Delegierte aus Wyoming. Eine junge Delegierte aus Texas störte es nicht, dass Ann Romney für ein traditionelles Frauenbild steht.
I would say yes, it is a more traditional role. But one that I think has been forgotten, and there are a lot of young women in my generation that are looking forward to seeing that.
George Will, der einflussreiche konservative Kolumnist, sieht das nüchterner. Seit dem Zweiten Weltkrieg habe stets der sympathischere Präsidentschaftskandidat gewonnen.
And there is a likability gap, if you will.
Mitt Romney liege da klar hinter Barack Obama zurück. Ann Romneys Aufgabe sei es, dieses Manko auszugleichen. Das heißt, ohne Ann hätte Mitt keine Chance.
With Ann, he's more so. Let's just say that.
Mit Ann Romney habe Mitt Romney sicher eine größere, glaubt George Will.
K Kenia, eine der Traumferiendestinationen für Schweizerinnen und Schweizer. Kenia durchlebt schwierige Tage. In der zweitgrößten Stadt des Landes, in Mombasa, ist es auch heute zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Jugendlichen gekommen. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Die Proteste ausgelöst hat der Mord an einem bekannten muslimischen Geistlichen, der militante Islamisten in Somalia unterstützt haben soll. Der Hassprediger Sheikh Abu Drogo soll von kenianischen Polizisten auf offener Straße exekutiert worden sein, heißt es. Ich fragte unseren Korrespondenten in Kenia, Patrick Wülser, was spricht für diese Vermutung, die Polizei habe den Geistlichen erschossen?
Sheikh Abu Drogo war ein wichtiger Verbindungsmann zwischen islamistischen Fundamentalisten hier in Kenia und Al-Shabaab im benachbarten Somalia. Nachweisen konnten ihm die kenianischen Behörden das nie ganz genau. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es zu einer außergerichtlichen Erschießung kam. Solche Ereignisse sind hier in Kenia nicht selten. Sie gehören zur Tagesordnung, dass Polizisten auf der Straße Kriminelle oder eben Islamisten anhalten und dann eben nicht einem rechtsstaatlichen Verfahren zuführen.
Jetzt muss man aber sagen, angesichts der Ausschreitungen war das ganz offensichtlich ein kurzsichtiger Schritt der Regierung.
Ja, das kann man so sagen. Die Leute empören sich einerseits über die fehlende Rechtsstaatlichkeit und sie sehen in der Zeitung die Bilder, wie Rogo tot in seinem Wagen liegt. Er ist zusammen mit seiner Familie von Mombasa nach Malindi gefahren und da stehen die blutverspritzten Kinder, seine Frau und sein Vater, die mit ihm unterwegs waren. Und solche Bilder dienen natürlich nicht dazu, einen schwelenden Konflikt zu beruhigen. Im Gegenteil, sie rufen eben neue Gewalt hervor, wie wir sie momentan in Mombasa erleben.
Wie gravierend sind diese Ausschreitungen für Kenia, für das Tourismusland Kenia?
Groß, weil in den vergangenen 12 Monaten kam es ja bereits zu Entführungen, unter anderem auch von Touristen. Es kam zu Anschlägen in Mombasa und hier in Nairobi. Und es soll gestern buchstäblich zu Massenannulationen gekommen sein in Mombasa, in den Hotels. Und eine weitere Befürchtung ist, dass der Hafen von Mombasa geschlossen werden müsste. Also Mombasa ist der wichtigste Hafen hier in Ostafrika und da wäre nicht nur Kenia betroffen, sondern der Handel und die Versorgung der ganzen Region.
Diese Radikalisierung, ist diese auch merkbar, ist sie spürbar in Kenia?
Man muss zuerst festhalten, dass die Mehrheit der Muslime und der Christen hier in Kenia zusammen friedlich und tolerant gelebt haben. Aber eine Radikalisierung ist feststellbar. Das sind einerseits die Flüchtlingsströme aus Somalia und die sind nicht vergleichbar mit der Schweiz. Das sind 1 Million Menschen, die hier unterdessen in Kenia leben. Kenia führt in Somalia Krieg gegen Al-Shabaab und das blieb nicht ohne Folgen. Also gestern hat beispielsweise Al-Shabaab alle Muslime in Kenia dazu aufgerufen, ihren Glauben mit allen Mitteln zu verteidigen und das löst natürlich legitime Ängste aus hier im Land.
Was ist denn Ihrer Ansicht nach das Schlimmste, das jetzt passieren könnte?
Das ist schwierig so zu beurteilen, aber Kenia ist in ethnischen Fragen ein sehr brüchiger Staat. Ich erinnere an die Wahlunruhen 2007 mit über 1000 Toten oder gerade letzte Woche, als bei Stammesfäden 50 Frauen und Kinder einfach abgeschlachtet wurden bei einem Konflikt um Wasser. Also in einigen Monaten sind hier im Land Wahlen und die Gefahr, dass sich dieser Konflikt eventuell entlang diesen Bruchlinien von der Küste ins ganze Land ausbreiten könnte, das wird von vielen Beobachtern als real eingeschätzt.
Sagt DRS-Afrika-Korrespondent Patrick Wülser in Nairobi. Es ist 11:01. Sie hören Rendezvous live on air oder übers Internet auf www.rendezvous.drs.ch. Die Olympischen Spiele in London diesen Sommer waren ein großes Fest für den Sport und für London. Und heute Abend wird dort das olympische Feuer noch einmal entzündet für die Paralympics. Und wieder sind die Begeisterung und die Vorfreude groß. Über 4000 behinderte Sportlerinnen und Sportler, darunter 25 aus der Schweiz, kämpfen in den nächsten 11 Tagen um Medaillen. Beat Sprecher.
England begrüßt die behinderten Sportlerinnen und Sportler mit der gleichen Euphorie wie zuvor die Teilnehmer der Olympischen Spiele. Premierminister David Cameron zum Beispiel rief seine Landsleute auf und meinte, staubt die britischen Fahnen ab und freut euch auf 2 weitere Wochen Spektakel. Und auch Königin Elisabeth II. Lässt es sich nicht nehmen, die Paralympics selbst zu eröffnen. Dies tat sie ja bereits mit ihrem legendären Auftritt als Bond-Girl bei den Olympischen Spielen. London macht offenbar keinen Unterschied zwischen Olympia und Paralympics. Dies spüren auch die Athleten, sagt Rollstuhlsportler Beat Bösch.
Positiv ausgefallen sind sicher schon die freundlichen Engländer, die das organisieren, die vielen Volunteers. Dann bei den Anlässen, die wir bis jetzt hatten, ist alles mit Show verbunden. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr lockere Atmosphäre und speziell eben, dass für uns Athleten eigentlich auch sehr angenehm ist.
Überwältigend sind die Zahlen, welche im Moment von den Vorverkaufsstellen zu hören sind. Rund 2,5 Millionen Eintrittskarten wurden bereits vor dem Start verkauft und die begeisterungsfähigen Engländer werden eine fantastische Stimmung verbreiten. Genießen werden diese dann auch 25 Schweizer Sportlerinnen und Sportler. Eine eher kleine Mannschaft, welche aber doch mit großen Erwartungen antritt, sagt der Schweizer Delegationsleiter Rudi Spitzli.
Wir gehen davon aus, dass wir gleich viel haben wie Peking, das sind 11 Medaillen. Wir gehen davon aus, dass das sehr realistisch ist, weil unsere Athleten, die haben sich gut vorbereitet. Und so gehen wir schon davon aus, dass wir das auch erreichen können.
Dass das Ziel gleich ist wie vor 4 Jahren, will Rudi Spitzli aber nicht als Stillstand wirken. Die paralympische Bewegung wächst stetig und weltweit wird immer professioneller gearbeitet.
Es wird schwieriger, das ist auch unser Ziel. Wir haben auch sehr viel investiert seit Peking. Und damit gehen wir auch davon aus, dass wir dieses Ziel setzen dürfen.
Zu den größten Schweizer Medaillenhoffnungen zählt sicher der unermüdliche Mr. Rollstuhlsport, der 54-jährige Heinz Frey. Er nimmt bereits an seinen 14. Paralympics teil. Aber auch berechtigte Hoffnungen dürfen sich die Leichtathleten Edith Wolf-Hunkeler, Sandra Graf und Beat Bösch machen. Beat Bösch, der aktuelle Weltrekordhalter über 100 Meter, wird am Abend als Fahnenträger die Schweizer Delegation anführen.
Es ist eine sehr spezielle Ehre für mich, also auch eine grosse Ehre. Es ist auch ein spezielles Gefühl vor der Schweizer Mannschaft, von meinen Kollegen, die ich schon die meisten Jahre lang kenne, die Schweiz anführen zu dürfen in das schöne Stadion.
Die größten Paralympics aller Zeiten werden auch medial einige Rekorde brechen. Noch nie zuvor wurden so viele Live-Übertragungen von den Wettkämpfen geplant wie in diesem Jahr.
Für Raucher hat es in öffentlichen Räumen immer weniger Raum. Am 23. September stimmen wir über schärfere Rauchverbote in den Restaurants ab. Das Ziel der Vorlage: In 5 Jahren soll es keine Bedienung mehr geben zum Schutz des Personals. So argumentieren die Befürworter. Zwängerei, rufen dagegen die Gegner. Was denkt man darüber im 5 Jahren selbst? Raphael von Matt hat eines besucht in Bern.
Die Brasserie Edi am Berner Bärenplatz, einen Steinwurf vom Bundeshaus entfernt. Weiße Tischtücher, Sonnenlicht fällt in die Gaststube. Die Spezialität des Hauses, Moule et Frites. Leute beim Mittagessen im rauchfreien Teil. Im hinteren Teil hinter Glas das 5 Jahre. Geräuschlos öffnet sich die Schiebetür. Ein mittelgroßer Raum. Man spürt die kräftige Lüftung. 2 Männer sitzen beim Bier. Boyko Bardul, Kellner und Co-Geschäftsführer im Chedi, ist zufrieden mit der 5 Jahre-Lösung.
Die, was rauchen, die sind sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Die, was nicht rauchen, die merken überhaupt nicht, das wird geraucht. Die schauen dort, schauen ganz von dem Glas. Aber das stört niemals.
Boyko Bardul stammt aus Mazedonien, ist vor über 20 Jahren in die Schweiz gekommen. Bardul ist Nichtraucher, arbeitet seit 25 Jahren im Gastgewerbe. Dass er auch im Raucherraum servieren muss, ist für ihn kein Problem.
Ich bleibe nicht lange Zeit dort. Ich mache nur die Bestellung und die anderen Mitarbeiter, die das bringen, und wir gehen wie schnell möglich raus. Maximum bin ich 2 bis 3 Minuten in dem Raum. Und das bin ich immer in Bewegung. Ich spüre das bei mir nichts. Ob ich habe schon ein paar Mal Kontrolle gemacht, so selbst für mich. Aber wirklich, ich spüre das nichts.
Dennoch, die Lungenliga, die die Initiative «Schutz vor Passivrauchen» lanciert hat, warnt. Trotz guter Lüftung sei die Luft in 5 Jahren schädlich. Rund 15'000 Franken hat das Chedi vor ein paar Jahren investiert, um das moderne 5 Jahre einzurichten. Eine Abtrennung aus Glas war nötig, eine automatische Schiebetür und eine starke Lüftung. Der Aufwand habe sich gelohnt. Das Nebeneinander von Rauchern und Nichtrauchern funktioniere. Und deshalb findet Boyko Bardul die Initiative der Lungenliga schlecht.
So wie jetzt momentan ist, gibt es auch etwas für die, was die rauchen. Und dann bin ich zufrieden, weil ich behalte meine Gäste, was immer gehabt, Kundschaft, Stammgäste, Stimmung und insgesamt, wie das momentan ist, wirklich ist das die Grenze. Wenn man mehr auf dem geht, das verstehe ich nicht.
Für die Brasserie wäre es schlecht, wenn nur noch unbediente Fumoirs erlaubt wären, glaubt er.
Dann es ist eine Nichtordnung in dieses Fumoir. Weil sicher die Gäste machen das keine Ordnung, keine Aschenbecherputze, keine Gläser. Einfach in ein selbbedientes Restaurant muss man immer jemals putzen. Muss man immer jemals Flasche holen. Und das ist nicht mehr.
Sauberkeit und Ordnung würden zum Problem im unbedienten Fumoir, so Bardul. Aber klar, man werde eine Lösung finden, wenn die Initiative angenommen werden sollte. Dagegen sperren werde man sich nicht.
Für mich, das geht oder geht nicht, das gibt es nicht. Muss ein Kompromiss immer sein.
Im Sche'edi wird das Nebeneinander von Rauchern und Nichtrauchern auch nach dem 23. September weitergehen.
Der Schweiz fehlen Ingenieure. In den nächsten Jahren werden es Tausende sein. Und noch viel mehr fehlen Frauen in technischen Berufen. Was tun gegen den drohenden Fachkräftemangel? Die Antwort ist logisch: Nachwuchs fördern. Und vor allem Mädchen, und das so früh wie möglich. Die Stiftung Schweizer Jugend forscht versucht dies mit einer Projektwoche speziell für Mädchen an der Technischen Fachhochschule Nordwestschweiz. Dort soll der Funken springen. Aus Bruck die Reportage von Charles Lieper.
Helena, 12, fädelt den Widerstand ein, so groß wie ein Reiskorn. Zieht den Lötkolben, streift ihn ab am feuchten Schwamm, setzt an, hält den Lötzinn an die Platte, fixiert das Elektrobauteil, hoch konzentriert. Helena, Vater Ingenieur, baut einen elektronischen Würfel.
Es sind 6, 7 Leuchtdioden und dann dort immer ein paar eben von diesen Leuchten. Und man kann es nicht berechnen, also es ist fair, wie ein Würfel eigentlich, einfach elektrisch.
Zusammen mit Helena entdecken 48 Mädchen eine Woche lang die Welt der Technik. Fast 100 Mädchen haben sich für die Projektwoche beworben bei der Stiftung Schweizer Jugend forscht. Sarah, 11, Lieblingsfach Turnen, ist eine der jüngsten.
Ja, weil es mich interessiert und weil ich wissen will, wie das die Technik heute funktioniert und weil mein Vater etwas Ähnliches schafft und er es mir einmal nicht so erklären kann, was das er genau macht.
Sarah lernt, wie ein Motor gebaut wird. Andere programmieren Internetseiten, steuern Roboter, zerlegen einen Computer in seine Einzelteile und setzen alles wieder zusammen. Die Begeisterung ist groß. Gearbeitet wird in 4er-Gruppen, je einen Tag an einem Thema. Automation, Sensortechnik, Fluid Engineering, 4D-Technologien, Mikroelektronik. Lena, Lieblingsfach Sport, hat aus dem Kopf ein Windrad auf Blech vorgezeichnet, schneidet es nun aus.
Also zuerst machen wir einfach wild versuchen und dann nachher tun wir dann wirklich mit Hilfe und alles ein ganz schönes machen und schauen, wer es am besten kann, also wer das beste Windrad also kann machen.
Jörg Keller steht daneben, schmunzelt. Kariertes Hemd, breite Buntfalthosen, solides Schuhwerk. Ingenieur, Dozent, Organisator der Projektwoche, das 3. Jahr in Folge. Er will Mädchen begeistern für Technik.
Ja, ich denke, das wichtigste Ziel ist, dass die Mädchen jetzt hier realisieren, Technik, das ist nicht etwas, was für mich unerreichbar ist, sondern das ist auch etwas, wo ich eine Rolle drin spielen könnte. Das könnte auch ein Beruf sein, den ich eventuell machen könnte.
Illusionen macht sich Jörg Keller keine. Eine solche Studienwoche ist keine Garantie, dass eine Fachhochschule dereinst von Studentinnen überschwemmt wird. Viel zu weit weg die Berufswahl. Aber es ist ein Anfang. Ein Anfang ganz bewusst nur für Mädchen.
Ja, das ist gut so, dass man Mädchen und Buben trennt, weil man sieht, bei gemischten Gruppen, dort werden einfach immer geschlechterspezifische Rollen angenommen und die Mädchen, die kommen einfach nicht aus den Reserven raus, wenn Buben da sind und für sich etwas beanspruchen und so ist es für beide viel besser, wenn das trennt ist.
In seinem Rücken geht die Arbeit weiter. Der Roboter mit Kamera ist programmiert, folgt auf Kommando der geschwungenen schwarzen Linie. Einen Stock tiefer ist aus einem Magnet und einem endlos langen Wickel Kupferdraht ein Elektromotor geworden. Andere rechnen nur noch binär mit 0 oder 1.
Wir haben herausgefunden, dass man mit der einen Hand kann man bis 31 zählen, mit 5 Fingern.
im Zweisystem. Und das fand ich lustig, dass wir das können.
Isabelle, Hobby, Klavier und Geige, hat ihren Rotor im Windkanal optimiert und die Effizienz des neu designten Windrades ermittelt, mit den Messwerten ihrer Freundinnen verglichen. Theresa, ohne Traumberuf, bilanziert Tag 2.
Ja, es ist kompliziert, aber es ist sehr spannend.
Die richtige Schule daheim vermisst niemand.
Ich verpasse einen Aufsatz und einen Wokitest, aber das kann ich nachholen. Das ist nicht so schlimm. Das schaffe ich schon.
Hände klatschen, der Roboter dreht noch eine Runde.
Charles Lieber über Mädchenförderung in Bruck, das ist auch Weiterbildung im Rendezvous. Riesige Hochhäuser, schwebende Gebäude, ausgefallene Materialien, was bisher in der Architektur hip war, scheint nun out. Mehr dazu im Tagesgespräch, gleich nach den Mittagsschlagzeilen, und die hat Christian Löscher.
Zwei Oberärzte des Kantonsspitals Wiel trifft keine Mitschuld am Tod einer siebenfachen Mutter. Laut dem Kreisgericht war die Chefärztin für die Behandlung verantwortlich und sie war bereits im Juni verurteilt worden. Der Bundesrat ist bereit, mit Italien und den USA über Steuerfragen zu verhandeln, nachdem die zuständigen Kommissionen des Parlaments zugestimmt haben. In der Nähe der amerikanischen Großstadt New Orleans wird wegen des Wirbelsturms Isaac mit Überschwemmungen gerechnet. Das Hochwasser sei bereits über einzelne Deiche geschwappt, teilt der Nationale Wetterdienst der USA mit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.